SBR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Hallo. Im aserbaidschanischen Baku läuft zurzeit die Weltklimakonferenz COP29 und auch in dieser Sendung dreht sich alles ums Thema Klima. Um gute Nachrichten, aber leider auch um schlechte. Zu letzteren gehört die leider erwartbare Ankündigung des zukünftigen US-Präsidenten Trump, das Pariser Klimaschutzabkommen wieder zu kündigen. Das, so sagt Niklas Höhne vom New Climate Institute, ist zwar ein Rückschlag, aber sicher nicht das Ende des Abkommens.
Es ist stabil. Die anderen Länder können weiter das tun, was sie vorgeschlagen haben und wozu sie sich verpflichtet haben. Natürlich ist der Druck etwas niedriger, auf die anderen Staaten jetzt was zu tun. Sie können sich so ein bisschen darauf ausruhen, dass hier der zweitgrößte Emittent nichts tut. Aber trotzdem, der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas wird kommen. Und wer früher dabei ist, hat deutlich einen Vorteil.
Das ganze Interview mit Niklas Höhne hören Sie gleich hier und außerdem geht es in global um Klimaklagen und ihre Erfolgsaussichten und die Frage, wie viel Geld brauchen wir eigentlich wirklich für effektiven Klimaschutz? Dass der Klimawandel es ernst meint, das hat er selten so eindrücklich gezeigt wie in diesem Jahr. Starkregen und Hurrikans, massive Überschwemmungen wie gerade erst in Südspanien und gleichzeitig ausgeprägte Dürren mit verheerenden Waldbränden. Sehr viele Menschen haben den Klimawandel in den letzten Monaten hautnah erlebt. Und bei vielen macht sich auch eine gewisse Resignation breit. Das Gefühl, dass wir beim Kampf gegen die Erderwärmung nicht wirklich vorankommen. Aber das stimmt so nicht, sagt Professor Niklas Höhne von der Klimadenkfabrik New Climate Institute. Es gibt richtige Erfolge und einige davon haben wir so gar nicht erwartet. Meine Kollegin Stefanie Peik hat vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Global, das Gespräch.
Herr Höhne, was sind Ihre Top 3 der größten Klimafortschritte?
Ja, ganz oben auf der Liste sind die erneuerbaren Energien, die uns jedes Jahr wieder überraschen, dass sie noch günstiger geworden sind als geplant und schneller vorangehen. Der zweite Punkt wäre für mich die Elektrifizierung von Energieverbrauch, insbesondere bei Elektroautos. Das geht weltweit sehr schnell voran, in Deutschland vielleicht nicht so, aber weltweit schon. Und der dritte Punkt ist mehr so die zivile Bewegung und auch, ja, dass Klimaschutz mehr und mehr eingeklagt wird vor Gerichten. Es sind verschiedene Institutionen dabei, eben Unternehmen zu verklagen oder auch ganze Staaten zu verklagen, sich an das schon geltende Recht zu halten. Und solche Klagen gab es in der Vergangenheit schon, aber jetzt werden sie einer nach dem anderen gewonnen. Und das hat eine signifikante Auswirkung dann auch auf die politische Ausgestaltung von den Regierungen. Also das sind für mich die drei größten Fortschritte soweit.
Lassen Sie uns das vertiefen. Die erneuerbaren Energien boomen. Bedeutet das auch, dass die Zahl der grünen Jobs wächst?
Ja, also einmal werden die erneuerbaren Energien extrem viel günstiger. In den letzten 10 Jahren ist der Preis um 70% gefallen. Selbst die Batterien sind sehr viel günstiger geworden, dass man also auch Strom hat, wenn die Sonne gerade nicht scheint, weil man es eben in den Batterien speichern kann. Da sehen wir Zuwächse von plus 30% Solar jedes Jahr oder bei Batterien sogar plus 50% Zuwachs jedes Jahr. Also das geht richtig schnell voran. Das ist sehr, sehr gut. Und dazu wachsen auch die Arbeitsplätze. Es ist jetzt schon, dass in Deutschland deutlich mehr Menschen beschäftigt sind in den erneuerbaren Energien als im Kohlesektor. Also das ist wirklich ein Erfolgsmodell und das sind gute und hochqualitative Jobs. Wenn man das langfristig gut plant, also diejenigen, die jetzt in fossilen Energien beschäftigt sind, umschult, dann kann das sicherlich ein großes Erfolgsmodell sein.
In Deutschland ist der Absatz von E-Autos im Sommer eingebrochen, zumindest vorübergehend. Dazu der Streit um Zusatzzölle auf E-Autos aus China. Trotzdem sehen Sie E-Autos auf der Überholspur?
Ja, wir müssen ja raus aus Kohle, Öl und Gas und das ist eben mit dem Verbrennungsmotor nicht wirklich möglich und deswegen muss es da eine Alternative geben und das ist ganz klar die Elektromobilität. Die boomt gerade, weil ja so ein Elektroauto grundsätzlich erstmal einfacher ist zu bauen. Das wichtigste Bauteil ist da die Batterie und die Batterien werden eben extrem schnell sehr viel günstiger. Und da sehen wir gerade, dass der Absatz von Elektroautos sich jedes Jahr verdoppelt. Diese Verdrängung des klassischen Verbrennungsmotors durch die Elektromobilität, die findet statt und die ist auch quasi nicht mehr aufzuhalten. Und die große Frage ist jetzt eben für die etablierte Autoindustrie, dort mit diesem Trend und mit dieser Geschwindigkeit auch mitzuhalten. Denn es gibt eben neue Player im Markt, hat angefangen mit Tesla, aber jetzt auch mit sehr vielen chinesischen Produzenten, die eben mit sehr viel günstigeren und ja auch technologisch weit entwickelten Autos auf den Markt drängen. Und da haben wir eben das Problem, dass viele deutsche Autobauer da nicht mithalten können.
Gibt es einen Klimafortschritt, den Sie so gar nicht erwartet hätten?
Also mich überrascht, das Pariser Klimaschutzabkommen setzt diesen Punkt, dass man auf null Emissionen kommen muss. Und vor dem Pariser Klimaschutzabkommen gab es immer Sektoren, die gesagt haben, na, wir können das gar nicht. Das war nämlich Stahl und auch der Flugsektor und die Schiffe. Und das hat sich jetzt komplett geändert. Wir reden über CO2-freien Stahl. Wir haben jetzt schon CO2-freie Schiffe, also relativ große Containerschiffe, die mit Strom laufen. Und wir sprechen über das CO2-freie Fliegen. Das dauert noch lange, aber immerhin wird darüber gesprochen. Und das ist eine komplett neue Wendung. Das hat mich überrascht, dass das so schnell ging, dass wir jetzt auch in diesen Bereichen, wo wir dachten, es geht gar nicht, auch da darüber reden und auch schon ja Pilotprojekte haben und auch schon funktionierende Technologie, die es uns erlauben, komplett wegzukommen von Kohle, Öl und Gas.
Es gibt also durchaus Fortschritte. Trotzdem steuern wir aktuell auf ungefähr 2,7 Grad Klimaerhitzung bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Das zeigt doch, dass die Fortschritte, über die wir gesprochen haben, nur der Anfang sein können, oder?
Wir müssen Treibhausgasemissionen reduzieren auf null und das so schnell wie möglich. Und derzeit stagnieren die Treibhausgasemissionen, also gehen weder rauf noch runter. Das reicht bei weitem nicht aus. Und je länger wir warten, umso mehr Schäden werden wir sehen. Also extreme Hitze, Dürre, Stürme, Überschwemmungen und auch langfristig Migrationsbewegungen. Also mit so einer Situation können wir als Gesellschaft nicht umgehen. Und deshalb müssen wir eben Treibhausgasemissionen reduzieren. Und dazu müssen die Länder in den Notfallmodus schalten, Dinge wirklich anders machen und so schnell wie möglich reduzieren. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Technologien. Und wenn wir es wirklich wollen, dann können wir das auch.
Wenn wir speziell auf Deutschland gucken, welche Erfolge sehen Sie da?
Ein sehr guter Fortschritt ist gemacht worden bei den erneuerbaren Energien. Die boomen auch in Deutschland. Und das ist anders als bei den Vorgängerregierungen, wo das ein bisschen gehakt hat. Bei den Gebäuden, das Heizungsgesetz und die Unsicherheit drumherum hat dazu geführt, dass so auf den letzten Drücker noch neue Gasheizungen gekauft worden sind. Das ist aus meiner Sicht fatal, denn Gas wird mit Sicherheit sehr viel teurer werden in der Zukunft. Das heißt, jede neue Gasheizung, die jetzt eingebaut worden ist, ist mit Sicherheit eine Fehlinvestition und muss vor Ende der Lebenszeit sowieso ausgebaut werden. Also das ist nicht gut. Was jetzt vorankommen muss und auch langsam vorankommt, ist eben, dass man Gebäude dämmt und eine CO2-freie Heizung einbaut, also entweder Fernwärme oder eben dann die Wärmepumpe. Und im Transportbereich passiert eigentlich gar nichts. Das ist sehr unglücklich. Da geht's eher zurück. Da werden falsche Technologien, also Autobahnen oder die E-Fuels gepusht. Das sind aber alles nicht Dinge, die uns wirklich im Klimaschutz voranbringen. Also da sieht man Unterschiede und aus meiner Sicht kann man die ganz klar unterschiedlichen Parteien zuordnen.
Was macht Ihnen trotz allem am meisten Hoffnung?
Ja, mir macht Hoffnung, dass wenn wir diese Klimatransformation richtig hinbekommen, dann ist die Welt hinterher eine bessere als vorher. Ja, also wenn wir sehr viel erneuerbare Energien haben, dann ist das günstig, dann müssen wir die Energie nicht mehr importieren von Despoten, mit denen wir eigentlich gar keine Geschäftsbeziehung haben wollen, dann ist die Luft besser. Wenn der öffentliche Nahverkehr funktioniert und günstig ist und immer da ist, wenn man ihn haben will und man von A nach B gefahren wird, dann ist das eine super Sache. Wenn die Städte grüner sind, mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer sind und weniger Autos sind, dann sind die Städte lebenswerter. Also wenn wir das richtig hinbekommen, dann ist die Welt hinterher eine bessere. Und ich glaube, das ist mehr so die Herangehensweise, die wir finden müssen an Klimapolitik. Es ist etwas, was uns voranbringt und nichts, was Verzicht bedeutet.
Sagt Klimapolitikfachmann Niklas Höhne vom New Climate Institute. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Niklas Höhne hat es ja gerade angesprochen. Immer häufiger klagen Umweltschutzorganisationen oder auch Privatpersonen gegen Konzerne, um sie dazu zu zwingen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Doch nicht immer haben sie Erfolg. So eine Klage von 7 Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen gegen den Öl- und Gaskonzern Shell ist von einem Gericht in Den Haag im Berufungsverfahren Anfang der Woche abgewiesen worden. In erster Instanz war Shell noch zu deutlich mehr Klimaschutz verurteilt worden. Daraufhin war der Konzern in die nächste Instanz gezogen. Ludger Kazmierczak.
Ja, Shell habe als großer Öl- und Gaskonzern durchaus die gesellschaftliche Pflicht, den CO2-Ausstoß zu senken, so das Gericht. Allerdings gebe es keine verlässliche Grundlage für die von den Klägern geforderte Reduzierung um 45% bis 2030 im Vergleich zu 2019. Weder im Pariser Klimaabkommen noch in anderen Verträgen sei eine verbindliche Prozentzahl für Unternehmen festgelegt und auch der Gesetzgeber habe keine konkreten Vorgaben gemacht. Außerdem, so die Vorsitzende Richterin, werde der Klimawandel nicht gestoppt, wenn nur ein einzelnes Unternehmen weniger Gas oder Öl produziere. Die Produktion würden dann andere Konzerne übernehmen. Ein positiver Effekt auf das Klima bliebe damit aus. Dennoch, so das Gericht, müsse der britisch-niederländische Energieriese Verantwortung übernehmen, denn der Klimaschutz sei ein Menschenrecht. Den 7 Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen, die Shell verklagt hatten, bleibt nun noch die Revision vor dem obersten Gerichtshof des Landes.
Ob sie das tun werden, haben sie aber noch nicht entschieden. Auch bei deutschen Gerichten sind mehrere Klimaklagen anhängig, entschieden wurde bisher aber noch keine. Alice Thiel-Sonnen zu den Klimaurteilen, die in näherer oder auch fernerer Zukunft in Deutschland erwartet werden.
Ein Andenbauer aus Peru war der erste, der einen deutschen Konzern in Sachen Klimawandel gerichtlich zur Verantwortung ziehen wollte.
Mein Name ist Saul Luciano Liuia.
Saul ist Bergführer. Der See oberhalb der Stadt, wo er wohnt, ist wegen der Gletscherschmelze bedrohlich angestiegen. Er klagte vor knapp 10 Jahren gegen den Energiekonzern RWE als einen der größten CO2-Emittenten Europas. RWE soll sich an den nötigen Schutzmaßnahmen vor Ort beteiligen. Derzeit wartet man auf einen Verhandlungstermin in zweiter Instanz beim Oberlandesgericht Hamm. Etwas anders gelagert ist eine Klage, die Greenpeace 2021 gegen VW eingereicht hat.
Mit der Forderung, dass Volkswagen die Klimakrise nicht weiter verschlimmern darf durch den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren und ab 2030 weltweit keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr verkaufen darf.
Marion Thiemann von Greenpeace nennt als Grund, warum man sich VW ausgesucht hat, es ist der zweitgrößte Autokonzern der Welt. 2021 verursachte er so viel klimaschädigendes CO2 wie ganz Australien. Auch die Deutsche Umwelthilfe hat sich Autokonzerne vorgeknöpft. Es laufen Klagen gegen BMW und Daimler, so DUH-Chef Jürgen Resch.
Wegen deren Absicht, viel zu lange Autos mit Verbrennungsmotor zu verkaufen. Und wir wollen eben durch die Gerichte entscheiden lassen, ob nicht auch große Industrieunternehmen sich nach dem Pariser Klimabeschluss verhalten müssen.
Mit klaren Entscheidungen in dieser Frage lassen sich die deutschen Gerichte Zeit. Am weitesten im juristischen Parcours haben es bislang die beiden Klagen gegen BMW und Daimler geschafft. Sie liegen beim Bundesgerichtshof. Dass solche Klimaklagen eine Wirkung zeigen, hat letztes Jahr eine internationale Studie analysiert. Die betroffenen Unternehmen bekamen die Stimmung bei ihren Aktienkursen zu spüren.
Guter Klimaschutz kostet Geld, richtig viel Geld. Denn es geht nicht nur darum, den CO2-Ausstoß zu senken, sondern auch um die Anpassung an die Folgen, die der Klimawandel jetzt schon hat. Hitze etwa, Dürren oder Überschwemmungen. Was das alles kostet, wer das eigentlich bezahlen soll und wer das Geld dann bekommt, das sind die Hauptthemen auf der diesjährigen Klimakonferenz COP29 in Baku in Aserbaidschan. Jasmin Appelhans.
Der Chef des UN-Klimasekretariats Simon Steele war im Vorfeld der UN-Klimakonferenz sehr klar.
Wir können nur dann verhindern, dass die Klimakrise alle Volkswirtschaften dezimiert, auch die größten, wenn jede Nation über die Mittel verfügt, die Treibhausgasverschmutzung zu verringern und die Klimaresilienz zu verbessern. Wir wissen also, dass weitere Billionen benötigt werden.
Mehrere Entwicklungsländer haben vor der Konferenz gefordert, Industriestaaten müssten künftig statt 100 Milliarden Dollar das Zehnfache zahlen, also 1 Billion US-Dollar. Auch Melanie Robinson von der Nichtregierungsorganisation World Resources Institute sagt,
die Zahlen, die uns insbesondere von der G20-Expertengruppe vorliegen, besagen, dass die Entwicklungsländer ohne China jährlich etwa 1 Billion an externen Finanzmitteln benötigen. Davon würden etwa 400 bis 500 Milliarden auf internationale öffentliche Finanzmittel und die andere Hälfte auf private Finanzmittel entfallen.
And the other half from private finance.
Es ginge zwar nicht mehr um 1 Billion, aber immerhin noch um ungefähr 500 Milliarden US-Dollar jährlich von den Staaten selbst. Können die diese riesige Summe tatsächlich zahlen?
What we think is that,
wir sind der Meinung, dass rund 200 Milliarden pro Jahr bis 2030 eine erreichbare Zahl sind, wenn man die bereits bestehenden Zusagen im Bereich der multilateralen Entwicklung, der Bankenreform, der bilateralen Zusagen und anderer Zusagen berechnet. Insbesondere, wenn man die Zahl neuer Beitragszahler einbezieht.
Bis zum Jahr 2035 könnte diese Zahl dann auf 300 bis 400 Milliarden im Jahr gesteigert werden. Deutschland hat bisher 6 Milliarden US-Dollar jährlich zugesagt. Karl Friedrich Schleusner vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Laxenberg bei Wien berät bei der COP auch die besonders vom Klimawandel betroffenen Small Island States. Um wesentlich ambitionierter vorzugehen, wären auch in Deutschland schon Gelder vorhanden, meint er.
Deutschland hat allein als Land zum Beispiel, um das jetzt mal konkret zu machen, hunderte Milliarden in die Hand genommen, um der Covid-Krise zu begegnen und auch dann im Anschluss der Energiekrise infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine.
Klar ist, wenn wir als Weltgemeinschaft die Klimaziele verfehlen, sind die Kosten viel höher. Dazu, ob das bei dieser Klimakonferenz erreicht werden kann, meint Svea Koch vom Institut Eidos in Bonn.
Weil, wenn Sie mich jetzt fragen, was wäre schon ein Erfolg angesichts der momentanen politischen Entwicklung, würde ich sagen, es wäre ein Erfolg, wenn wir nicht wieder bei den 100 Milliarden zuschussbasierter Klimafinanzierung landen. Also eine Verdreifachung, eine Verfünffachung wäre definitiv als Erfolg zu werten. Alles andere wäre Status quo.
Am Ende der Konferenz wissen wir, ob wirklich von einem Erfolg geredet werden kann. Das war Jasmin Appelhans aus Baku. Wenn es ums Geld geht, sind die Verhandlungen immer besonders hart. Aber die Klimakonferenz in Baku hat noch ein anderes Problem. Obwohl 80% der Menschen weltweit sagen, dass ihnen der Klimawandel wirklich große Sorgen macht, das Engagement, die Erderwärmung mit aller Kraft zu stoppen, lässt in vielen Ländern nach. Auch bei den Regierungen. Eigentlich glaubt niemand mehr daran, dass wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen können. Wie kann man die internationale Staatengemeinschaft, aber auch jeden von uns dazu motivieren, das Thema wieder ernster zu nehmen? Katharina Wilhelm aus dem ARD-Kompetenzzentrum Klima ist der Frage nachgegangen.
Schon ein halbes Grad kann einen großen Unterschied machen. Zum Beispiel in einem Menschenkörper. 37,5 oder 38 Grad, das ist ein Unterschied zwischen gesund und fiebrig. So ähnlich lässt sich das auch auf die Umwelt übertragen, sagt Klimaforscher Nico Wunderling, der an der Goethe-Universität Frankfurt arbeitet. 1,5 Grad mehr.
Das bedeutet unter anderem doppelt so viel Dürreperioden, zweimal so viel Extremwetterereignisse.
Und je länger 1,5 Grad überschritten werden, desto mehr Einfluss hat das auch auf die sogenannten Kippelemente. Dazu gehören zum Beispiel
das grönländische Eisschild, was droht abzuschmelzen, die Ozeanströmungen, zu der auch der Golfstrom gehört im Atlantik, die drohen langsamer zu werden oder sogar zu stoppen.
Laut EU-Klimawandeldienst Copernicus könnte das aktuelle Jahr bereits 1,55 Grad wärmer sein als im vorindustriellen Mittel. Das ist der Richtwert, an dem man sich orientiert. Das liegt zwar zusätzlich auch am Wetterphänomen El Niño, doch generell sieht es nicht gut aus für das ehrgeizige 1,5-Grad-Ziel. Muss man das Ganze vielleicht anders formulieren, um die Weltgemeinschaft, die Politiker auch auf der Klimakonferenz zu motivieren?
Meine Wahrnehmung ist, dass das Gradziele, ich glaube, das ist extrem abstrakt und ist eben extrem schwierig zu verknüpfen mit persönlichen Handlungen.
Das meint Thomas Martens, Motivationsforscher aus Hamburg. Man müsste vielleicht noch viel klarer und deutlicher formulieren, Szenarien zeichnen. Die Erderwärmung tötet, so könnte man es vielleicht auch formulieren. Helfen nur noch ganz drastische Szenarien, um Menschen ins Handeln zu bringen? Christian Gutsche, Klimakommunikationstrainer aus Bremen, ist da eher skeptisch. Wenige Menschen, meint er, würden sich von apokalyptischen Bedrohungen motivieren lassen.
Die allermeisten Menschen motiviert das nicht.
Außerdem müsse man auch auf das schauen, was bereits geschafft wurde.
Wir haben schon einen großen Teil des Weges hinter uns. Vor 10, 15 Jahren waren wir auf einem Kurs in eine 5 Grad heißere Welt. Auf diesem Kurs sind wir nicht mehr.
Physikalisch ist es noch möglich, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Aber nur, wenn der CO2-Ausstoß sehr drastisch reduziert wird und ab 2050 gegen Null geht. Sollte die Welt eine solche CO2-Vollbremsung hinlegen und in wenigen Jahren aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, dann könnten Kippreaktionen vermieden werden, selbst wenn die 1,5 Grad kurzzeitig überschritten wurde. Man könnte sich das wie bei einem Eiswürfel vorstellen, den man aus einem Gefrierfach nimmt und der anfängt zu tauen, erklärt Klimaforscher Wunderling.
Solange wir das kurz genug machen, also kurz genug über diesem, sagen wir mal bei 1,5 Grad sind und dann den Eiswürfel wieder zurücklegen, dann ist die Hoffnung auch noch nicht verloren, dass wir die Kippelemente trotzdem in einem gesunden Zustand halten können.
Genau aus diesem Grund sind für Wunderling die 1,5 Grad auch nicht nur ein symbolischer, sondern ein konkreter Wert, um den Klimawandel zu begrenzen.
Die Folgen des Klimawandels lassen sich eigentlich überall auf der Welt beobachten. Sogar am höchsten Berg Afrikas, dem Kilimanjaro. Er ist fast 6000 Meter hoch, seine weiße Spitze ist weltbekannt. Doch die könnte bald Geschichte sein. Durch den Klimawandel schmilzt der Schnee stärker als noch vor Jahren. Und veränderte Regenzeiten haben Auswirkungen auf das Ökosystem rund um den Kilimanjaro. Das betrifft auch die Wildtiere, wie zum Beispiel die Elefanten. Wenn es zu lange trocken ist, dann finden sie wenig Nahrung und dringen in die Siedlungen ein, in denen die Menschen leben. Das schafft Probleme. Und der Klimawandel rund um den Kilimanjaro ist auch eine Sorge für die Bauern, die dort ihre Felder bewirtschaften. Karin Bensch war dort.
Unterwegs im Jeep mit Ranger Francis Legay. Er arbeitet seit 16 Jahren im Nationalpark rund um den Kilimanjaro. Francis fährt jeden Tag Patrouille, ist ganz dicht dran an den Wildtieren. Er beobachtet, wie sie in freier Natur leben. Doch die Natur hat sich durch den Klimawandel stark verändert, erzählt der Ranger.
Es ist viel trockener geworden. Die Regenzeiten haben sich verschoben. Sie sind nicht mehr so leicht vorhersagbar. In diesem Gebiet gab es sonst immer schon Anfang Oktober Regen. Aber nun ist es schon ziemlich lang her, dass es mal geregnet hat.
In den Naturreservaten rund um den Kilimanjaro leben viele Wildtiere. Elefanten, Zebras, Gazellen, Giraffen und Löwen. Die letzte Dürre vor einigen Jahren war tragisch. Hunderte Tiere sind damals qualvoll verendet. Darunter auch viele Jungtiere. Die Ranger mussten die Wildtiere füttern, sonst wären noch mehr gestorben. Wenn es weniger Nahrung gibt, etwa durch Trockenheit, verlassen die Wildtiere ihr Revier und wandern dorthin, wo die Menschen leben. Ein Zaun soll helfen. Er ist recht niedrig, hat aber lange Metallstäbe, die zur Seite abstehen, um die Tiere fernzuhalten. Dieser Zaun ist fast 100 Kilometer lang. Er soll vor allem Elefanten daran hindern, auf die Felder der Bauern zu gelangen und dort die Ernte wegzufressen. Ein Elefant kann bis zu 200 Kilogramm Gemüse am Tag verdrücken. Sie fressen sehr gern Mais, Bohnen und Wassermelonen. Der Zaun soll die Lebensräume der Menschen und der Elefanten trennen, damit es keine Konflikte zwischen ihnen gibt, erklärt Ranger Francis.
On the other end is the community settlement.
Auf der einen Seite sollen sich die Menschen nicht von den Tieren bedroht fühlen. Auf der anderen Seite sollen die Tiere verstehen, dass sie hier nicht weiterkommen. Der Zaun hält also die Elefanten davon ab, in die Dörfer zu gehen.
Klimawandel auf dem Kilimanjaro. Davon kann Michael Chaban einiges erzählen. Er ist Bergsteiger. Führt seit fast 20 Jahren Touristengruppen auf den höchsten Berg Afrikas mit fast 6000 Meter Höhe. Michael kennt den Kili so gut wie einen Bruder. Früher, erinnert sich der Bergsteiger, hatte der Kilimanjaro eine weiße Kappe auf dem Gipfel.
Als ich mit dem Bergsteigen anfing, war der Gletscher groß und leuchtend, aber heutzutage ist nur noch wenig davon übrig geblieben. Das bedeutet, der Gletscher schmilzt durch den Klimawandel.
Michael zeigt Handyfotos, die er vor gut 10 Jahren auf dem Gipfel gemacht hat. Damals gab es dort oben noch deutlich mehr Eis. Manche Wissenschaftler sagen, dass es in 15 bis 20 Jahren keinen Gletscher mehr auf dem Berg geben könnte. Doch da ist auch noch ein anderes Problem, der Übertourismus. Es gibt immer mehr Menschen, die auf den Kili steigen. Und deshalb gibt es dort auch immer mehr Müll.
Es muss dafür gesorgt werden, dass der Berg sauber wird, dass kein Müll dort oben liegen bleibt. Deshalb müssen wir alles aufsammeln. Das trägt zumindest dazu bei, dass vor allem Plastikmüll nicht ein Leben lang dort bleibt.
Bergsteiger Michael Chaban macht sich auf den Weg. Er hofft, dass der weltberühmte weiße Gipfel des Kilimanjaro in Zukunft nicht ganz verschwinden wird. Und irgendwann nur noch ein Postkartenmotiv ist.
Aber das steht leider zu befürchten. Das war eine Reportage von Karin Bensch und das war's im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn, schön, dass Sie dabei waren und machen Sie's gut.